Gottes nicht erben. Amen. Irrt euch nicht, sagt Paulus, ne, das, in der Gefahr stehen wir heute, wir irren uns. Irrt euch nicht, sagt er, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Punkt. Sagt nicht der Daniel, sagt die Bibel. Ungerechte Menschen kommen nicht in den Himmel. Wie werde ich gerecht vor einem ungerechten Gott? Ich will euch zwei Wege aufzeigen. Den ersten Weg, den gibt es wirklich, den ersten Weg, wir können, rein theoretisch, wir können gerecht werden vor Gott, indem wir uns sehr anstrengen. Wenn wir uns wirklich stark bemühen, dann geht's, oh, Halleluja, dann können wir vor Gott gerecht werden. Steht in der Bibel. Gib mir noch Gnade, gib mir Gnade, steinigt mich noch nicht. 3. Mose 18, Vers 5. Da gibt Mose die Gesetze, die Gebote Gottes weiter an das Volk Gottes. Und da heißt es, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Okay, der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Das steht in der Bibel. Halleluja. Im Römerbrief greift das Paulus nochmal auf, Römer 10, Vers 5. Da sagt Paulus, Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Es gibt eine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Hört ihr mich? Okay. Er beschreibt sie so, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Es gibt einen Weg in die Gerechtigkeit durch Werke. Haken. Den Weg schafft keiner. Amen. Den schaffen wir nicht. Es gibt in der Bibel 613 Gebote. Ja? 365 Verbote und 248 Gebote. Und wenn du alle 613 Gebote und Verbote und dann die aus dem Talmud stammenden Auslegungen alle erfüllst, dann kannst du auf dem Weg tatsächlich vor Gott gerecht werden. Aber das geht nicht. Danke. Wir schaffen es nicht. Amen. Anstrengend ist weit untertrieben. Halleluja. Es ist ein Weg, den niemand schafft. Ja, aber Moment mal. Aber wisst ihr, genau diesen Weg gehen heute viele Menschen. Trotzdem noch, die haben zwar nicht 613 Geh- und Verbote aus dem Alten Testament, aber sie haben ihre eigenen Gebote und Verbote, nach denen sie leben wollen und sagen, wenn ich die Gebote halte, dann werde ich selig, dann werde ich gerecht, sonst nicht. Und in jeder Gemeinde gibt es verschiedene Gebote, verschiedene Gemeinderegeln. Ja? Kennt ihr doch, oder? Halleluja. Es ist ein Weg, den niemand von uns schafft. Und ich weiß, ja, ihr seid hier zum Wake-up, aber manchmal müssen wir so ein bisschen Schwarzbrot haben, um Gnade zu verstehen. Matthäus 5, Vers 20, ich möchte euch heute mit Bibelstellen bombardieren. Ihr sollt hier rausgehen und sagen, Mensch, jetzt bin ich platt, er hat uns mit Bibelstellen zugehauen, ich bin jetzt tatsächlich überzeugt. Matthäus 5, 20, denn ich sage euch, sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus sagt, diese supergeistlichen Leute, die Schriftgelehrten, die Schrift kennen und die Pharisäer, die strengste Sekte, die es damals gab, die nach den strengsten Regeln gelebt haben, also die super duper Heiligen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht an das Niveau der super duper Heiligen herankommt und wenn eure Gerechtigkeit nicht noch weit besser ist als deren Gerechtigkeit, könnt ihr es leider nicht schaffen. Komm du mal ran an die Gerechtigkeit eines Pharisäers. Schaffen wir alle nicht. Und Jesus sagt, selbst wenn ihr das schafft, ja, wenn ihr so gut seid und das schafft, dann seid ihr noch weit davon entfernt, gerecht zu sein. Gott zeigt uns einen Weg in die Gerechtigkeit und sagt, Leute, versucht mal und guckt mal, wie weit ihr kommt. Galater 3, Vers 11. Paulus hat das alles versucht, Galater 3, 11. Dass aber aus dem Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Er sagt, ich habe abgeschlossen. Ich habe es versucht, ich habe festgestellt, ich habe noch nie einen einzigen Menschen getroffen. Auf meinen ganzen Reisen, auf meinen Missionsreisen weltweit habe ich keinen einzigen Menschen getroffen, der aus eigenen Werken gerecht geworden ist. Den gibt es nicht. Amen. So. Gott gibt uns diesen Weg, um uns zu zeigen, dass wir es nicht schaffen können. Er gibt uns diese Anforderungen, diese Gesetze, damit wir kapieren, dass wir Sünder sind. Römer 7,7, wie gesagt, Bibelstellen auf Bibelstellen heute. Schreibt sie euch auf, wenn ihr wollt, und lest zu Hause nochmal nach. Was wollen wir nun sagen, sagt Paulus. Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Das Gesetz kann dir nicht helfen. Es hilft dir nur in eine Richtung, zu begreifen, dass du ein Sünder bist. Das Gesetz mit seinen Forderungen hat keine Kraft in sich. Das Gesetz hat nur Forderungen, okay? Und das Gesetz zeigt dir, du schaffst es nicht. Amen. Das Gesetz ist gegeben worden, um uns allen den Mund zu stopfen. Den Mennoniten und den Pfingstern und den Baptisten und den FEGs und EFGs und allen möglichen Denominationen mit ihren Regeln. Und Gott sagt, ich mache mal einen Strich drunter, ich stopfe euch allen mal den Mund. Eingeschlossen den Charismaten und den Leuten, die zum Wake-up kommen. Ich stopfe allen den Mund. Wie? Römer 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Damit, hört mal bitte zu, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Halleluja. Ganz egal, was du versucht hast, ganz egal, wie gut du bist, ganz egal, wie gebildet du bist, wie moralisch du bist, wie philosophisch du bist, vor Gott bist du ungerecht. Du schaffst es nicht. Amen. Und Gott sagt, das habe ich getan, damit ich euch allen den Mund stopfen kann. So. Halt deinen Mund. Deine Gerechtigkeit bringt dich nicht weiter. Deine Selbstgerechtigkeit. Amen. Halleluja. Jeremia sagte damals in Jeremia 2,22, denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, ja, Lauge und nochmal Seife dazu, so würde deine Schuld von meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht der Herr, der spricht Gott der Herr. Gott will, dass du an deiner Schuld kapitulierst. Halleluja. Und Leute, die aus konservativen Kreisen kommen, aus gesetzlichen Kreisen kommen, wissen, dass genau das mit vielen Leuten passiert. Sie kapitulieren. Und viele landen auf der Hohen Markt, ja, Hohen Mark, viele bei uns in Lübeck auf der 4, in psychiatrischen Anstalten, weil sie Last des Gesetzes nicht mehr ertragen können. Deswegen betrifft es uns alle hier, ja. Und Leute, fragt mal ein paar Apotheker, aus guter Quelle hier, aus guter Quelle, wer die meisten Antidepressiva kauft. Das sind Christen, die sehr fromm gekleidet kommen und sie die Dinger verschreiben lassen. Warum? Die Last des Gesetzes macht sie kaputt. Sie wollen es aus eigener Anstrengung irgendwie schaffen. Amen. Und ich war einer von denen und ich bin fast daran kaputt gegangen. Ja, Thema geistlicher Missbrauch. Das Gesetz hat keine Kraft, dir zu helfen. Das Gesetz zeigt dir nur, wie schuldig du bist. Und dann zeigt es dir nochmal, wie schuldig du bist und wie schuldig du bist. Das Gesetz macht dich kaputt. Ob es das Gesetz des Mose ist oder ein Gesetz aus irgendwelchen strengen gesetzlichen Gemeinden. Die Gesetze machen dich kaputt, sie helfen dir nicht. Halleluja. Und nicht alles, was fromm aussieht, ist auch fromm. Wisst ihr das? Nicht alles, was fromm aussieht, ist auch fromm. Ne? Seelsorge, Leute, was da für ein Mist rauskommt von scheinbar so sehr tollen und frommen Geschwistern. Was die für einen Dreck am Stecken haben. Warum? Das Gesetz kann dich nur fertig machen, kaputt machen, aber es hilft dir nicht aus der Bredouille heraus. Amen. Deswegen brauchen wir heute Abend Gnade. Halleluja. Wir wollen einen anderen Weg gehen heute Abend, aber zuerst den Weg des Gesetzes, wie der funktioniert. Das Gesetz wurde uns gegeben, damit wir kapitulieren, damit wir begreifen, dass wir alle Sünder sind. Verdammt, auf ewig verdammt. Wir sind Sünder, hoffnungslos verloren, ohne Jesus. Unser lieber Dr. Luther, er war ja schon Theologieprofessor, er hat unterrichtet in Wittenberg an der Uni und war noch gar nicht wiedergeboren. Eines Tages sitzt er oben in seinem Turmzimmer und bereitet sich vor auf eine Lesung an der Uni. Und Er versteht plötzlich Römer 1, 16, 17, da die Stellen und begreift, dass Gott nicht nur Gerechtigkeit fordert, sondern auch Gerechtigkeit gibt. Aber bevor er zu der Erkenntnis kam, hört mal, was er dazu zu sagen hatte. Bevor er begriffen hatte, dass Gott gnädig ist, was für ein Evangelium hat er gehört? Hört mal bitte zu. Seine eigenen Worte, Luthers Worte. Bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott. Und das sagt ein Theologieprofessor. Ja. Bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Boah. Und nicht genug damit, verschlimmerte er unsere Trübsal noch mit dem Evangelium. Das war ein falsches Evangelium. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes die Worte, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fühlte ich mich wie von Neuem geboren, wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore geradewegs ins Paradies Gottes ein. Er hat Gnade begriffen. Vorher hasste er Gott. Vorher litt er unter dem Gesetz. Vorher hat er sich selbst kasteit, ja, weil er Gott gefallen wollte. Aber es geht nicht. Der Weg des Gesetzes wurde uns gegeben, damit wir auf Christus kommen. Gott sagt, ich will euch so viel Sünde zeigen, eure Sündhaftigkeit vor Augen malen. Ich will euch so weit in den Wahnsinn treiben, in Anführungsstrichen, bis ihr kapiert, dass Jesus die einzige Lösung ist. Galater 3, Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz ist wie so ein Trichter. Ja, ein großer Trichter. Und das sammelt alle Menschen ein. Alle haben gesündigt. Und der Trichter wird unten immer enger und läuft auf Christus zu. Halleluja. Und wohl dem, der unten im Trichter ist. Halleluja. Wo Christus ist. Amen. Gott sagt, ich will alle einfangen mit dem Gesetz, allen klar machen, dass sie Sünder sind. Und dann will ich ihnen Christus schmackhaft machen. Und dann werden sie Ja sagen zu Jesus. Das war der Zweck des Gesetzes. Halleluja. Jetzt komme ich zum zweiten Weg. Zu dem Weg aus Gnaden. Das ist ein völlig anderer Weg. Und jetzt müssen wir was begreifen. Hört mal bitte genau zu. Viele von uns, die glauben ja, Mensch, das war Gesetzlichkeit. Ja, das wollen wir nicht. Aber wir wollen jetzt einen besseren Weg gehen. Es ist nicht nur ein besserer Weg, es ist ein völlig anderer Weg. Gott bemisst Gerechtigkeit nicht nach Werken. Nochmal. Gott bemisst deine Gerechtigkeit nicht mehr nach dem, wie gut oder wie schlecht du bist. Wow. Klingt so einfach, aber das ist wirklich, wer das verstanden hat, wird plötzlich frei. Nochmal, im Gesetz ist der Maßstab, hast du das getan, hast du es nicht getan? Wenn du es getan hast, gut, wenn nicht, schlecht. Und Gott sagt, ob du es getan hast, ob du es gut getan hast oder schlecht getan hast, spielt jetzt keine Rolle mehr. Sondern ich habe einen völlig neuen Weg. Der hat mit deinem moralischen Zustand null, zero, nichts zu tun. Gott sagt, ich habe einen Weg, der anders in die Gerechtigkeit führt. Und zwar nicht über deine Werke, deine Performance. Und nochmal, es ist ein völlig anderer Weg. Es ist nicht ein aufgebesserter Weg. Es ist nicht eine renovierte Straße, okay? Es ist ein ganz anderer Weg. Der hat mit deiner moralischen Stellung, mit deinen Sünden überhaupt nichts zu tun. Wenn wir das begreifen könnten. Weil viele von uns denken, ja, Moment mal, jetzt bin ich gerecht, weil ich Jesus habe, ganz toll, ich habe Gnade so ein bisschen verstanden und jetzt muss ich gerecht bleiben und jetzt muss ich das noch tun und jenes noch tun und dann habe ich Jesus plus meine Werke und das ist genug. Falsch. Du bist auf dem falschen Dampfer, auf dem falschen Weg. Nur Jesus Christus ist genug. Und alles, was sagt Jesus plus, ist eine Irrlehre. Alles, was sagt Jesus und, ja, ist eine Sekte. Alles, was man sagt, Jesus und das auch noch, ist falsch. Wenn wir von dem Thema sprechen, gerecht werden vor Gott. Natürlich sollen wir heilig leben, das ist ein anderes Thema. Natürlich, die ganzen Sachen, natürlich. Aber Gerechtigkeit kommt durch Jesus Christus. Ein ganz anderer Weg. Wenn ich euch heute helfen könnte, dass ihr euch lösen könntet von diesem alten Weg, von dem alten Denken. Ich weiß, wie schwer das ist, glaubt es mir. Und zu begreifen, egal ob ich gut war oder böse war, ob ich der gute Junge war oder der böse Junge war, ich bin gerecht, weil ich in Christus bin. Ein völlig anderer Weg. Halleluja. Gottes Kriterium für Gerechtigkeit, und das verstehe ich nicht, nicht ganz zumindest, ist der Glaube. Gott sagt, dass wir aus dem Glauben gerecht werden. Ich verstehe das nicht. Aber Gott hat sich entschieden, den Glauben, unseren Glauben, als Kriterium zu nehmen für Gerechtigkeit. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, wenn du mir vertraust, bist du gerecht. Fertig. Ja, Moment mal, ich habe doch Dreck am Stecken, ich habe doch gesündigt. Wenn du mir vertraust, bist du gerecht. Fertig. Ein ganz anderer Weg. Merkt ihr das? Und dann ist ganz egal, ob du jetzt 72 Sünden getan hast letzte Woche oder 61. Völlig wurscht. Solange du Jesus kennst, bist du gerecht. So einfach. Römer 3,21. Jesus aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes. Hört ihr? Er ist außerhalb des Gesetzes. Ein ganz anderer Weg. Die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist der andere Weg. Eine Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Wenn du glaubst, kommt die Gerechtigkeit auf dich. Das ist krass. Ja, super, so einfach. Ja. Moment mal, aber ich habe das doch noch falsch gemacht. Und ich habe da, na Moment, wenn du zu ihm kommst und glaubst, kommt die Gerechtigkeit auf dich. Wow. Das ist Gott. Wow. Amen. Galater 2, Vers 15. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir, jetzt schreibt Paulus als Jude, ja, er sagt, weil wir Juden erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Paulus hat es kapiert. Er sagt, hey, wir schaffen es nicht. Meine jüdischen Brüder, wir schaffen es alle nicht. Weil das so ist, sagt er, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Und deshalb, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Paulus sagt, das jüdische Volk, die Jesus angenommen haben, die haben es verstanden. Und die haben den alten Weg liegen lassen und haben sich ganz auf die Gnade durch Jesus verlassen. Halleluja. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, wenn du an Jesus glaubst, bist du gerecht. Wow. Und da fehlt uns oft so ein bisschen das mystische Denken. Wir sind mystisch mit Jesus vereint, wisst ihr das? Mystisch eins geworden mit Jesus. Wenn du getauft wirst, wirst du ja an den Tod Jesu getauft. Du bist mit ihm gestorben, richtig? Eine mystische Vereinigung, die da stattgefunden hat. Halleluja. Und wenn du mit Christus verbunden bist, und das ist Glaube, das ist Vertrauen, wenn du mit Christus verbunden bist, sagt Gott, gerecht! Ja, aber ich habe doch noch so viel Dreck am Stecken. Gerecht, weil du mit Christus verbunden bist. Und der Rest ist Pillepalle. Der Rest interessiert Gott nicht. Wenn du Jesus hast, bist du was? Amen. Wow. Halleluja. Aber hör mal zu, wer wirklich Gnade verstanden hat, wird nicht in der Sünde bleiben. Weil Gnade uns nämlich nicht nur irgendwie die Sünden vergibt, sondern Gnade befreit uns von innen, von der Sünde. Was das Gesetz nicht tun kann mit seinen Forderungen, das tut Christus durch die Gnade auch von innen heraus. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt und in dich hineinkommt, dann wirst du Sünde hassen wie die Pest. Amen. Wenn du heilig leben willst, brauchst du nicht mehr Gesetz, da brauchst du mehr Gnade. Und zwar die echte Gnade. Und keine billige Gnade, die nur ein Deckmantel ist für dein sündiges Verhalten. Dann hast du Gnade nicht verstanden. Wenn du die wahre Gnade geschmeckt hast, die wird dich von Sünden freimachen. Du wirst ja gar nicht sündigen wollen gegen Jesus. Halleluja. Du musst eine Beziehung aufbauen zu Jesus. Du musst Glauben haben an Jesus. Das ist aber das ewige Leben, sagt Johannes. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn du Christus erkennst und von ihm erkannt wirst, bist du gerecht. Das ist die Glaubensverbindung, du bist gerecht. Glaube ist nicht nur so ein mentales Einverständnis, ein kognitives, ja, ihn gibt es, ihn gab es mal. Nein, Glauben ist eine lebendige Beziehung zu Jesus zu haben. Das ist Glaube. Ja. Er spricht zu dir. Er liebt dich. Ja. Er flüstert dir zu. Du liebst ihn. Eine echte Beziehung zu Jesus. Und aus dieser Beziehung heraus entsteht Gerechtigkeit. Die Grundlage der Gerechtigkeit ist Gnade. Das wissen wir alle. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden oder gerettet geworden durch Glauben. Amen. Glaube per se rettet nicht. Was uns eigentlich rettet, ist die Gnade. Die Kraft der Errettung liegt in der Gnade. Aber durch den Glauben empfangen wir die Gnade. Amen. Wenn das hier eine Gnadenzone ist, wenn das hier eine Gnadenzone ist, hier von da bis da, und ich hier den Glauben habe, nützt er mir sehr wenig. Amen. Aber wenn ich in die Gnadenzone komme, Jesus nahe komme, dann kann ich jetzt meinen Glauben gebrauchen und aus seiner Fülle kann ich nehmen Gnade um Gnade um Gnade. Halleluja. Deswegen, diese Lehreinheit heute ist nicht nur für Leute, die Schwierigkeiten haben mit dem Gesetz. Auch wenn du schon befreit bist, du kannst noch mehr empfangen von Gott. Aus Gnade. Du musst dich lösen vom Denken, ich muss besser werden und das noch tun, dann kann Gott mir etwas schenken. Nein, Gott beschenkt dich jetzt und dann wirst du besser. Halleluja. Amen. Amen. Ich möchte ganz kurz die Gerechtigkeit aus Gottes Perspektive vorführen. Viele von uns denken vielleicht, dass Gott am Himmel sitzt und hat da so eine Waage. Und dann sind die guten Taten von Daniel und die schlechten Taten. Und jeden ganzen Tag, bing, da einen rein, da einen rein, da einen rein, da einen. Ach, hat er da einen schlechten Gedanken gehabt, ein schlechtes Wort. Oh, das hat er gut gemacht, hat der Oma über die Straße geholfen. Sehr gut, ne? Da zack. Ne? Als ob Gott da ist und ständig nur auswiegt. Ja, ne? Das ist übrigens katholisch. So viel dazu. Halleluja. Gott ist nicht katholisch. Oh, gleich wird's ernst hier. Halleluja. Amen. Nein, Gott sitzt nicht da und ist ein Erbsenzähler und zählt jetzt jede Sünde rauf und runter. Nein. Für Gott gibt es nur zwei Arten von Menschen. Zwei Arten. Die einen, die gerecht sind und die anderen, die ungerecht sind. Unabhängig von ihren Taten. Ich lese mal eine Stelle vor aus Römer 5. Römer 5, 18. Also, wie nun durch Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Paulus spricht hier von Adam. Okay? Adam mit Eva, aber durch Adam kam das Problem. So kommt doch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Aus Gottes Perspektive gibt es nur zwei Typen von Menschen. Die einen, die in Adam sind, im alten Adam, ja, Adam, den ersten Menschen, und die anderen, die im zweiten Adam, die in Jesus sind. So, das war's. Und alle, die in Adam sind, sind in der Sünde und sind ungerecht. Und alle, die in Christus sind, sind gerecht. So einfach ist das. Und da geht es gar nicht darum, ob du 72 oder 73 Mal schlecht gedacht hast. Pro Stunde. Darum geht es da gar nicht. Gott sagt, ist der in Christus? Der ist gerecht. Ist der im Adam? Der ist ungerecht. Merkt ihr? Wir haben oft diese Erbsenzählerei im Kopf. Weißt du, oh, heute habe ich nicht in der Bibel gelesen. Lies in der Bibel, ist übrigens sehr gut. Ne? Spannendes Buch, lies drin. Aber ich habe nicht in der Bibel gelesen, keine stille Zeit gemacht. Oh, Gott ist jetzt sauer auf mich, oder? Wenn dein nicht beten und dein nicht Bibel lesen Gott sauer macht, möchte ich, das ist doch nicht Gott. Glaub mir, Gott steht über den Dingen. Halleluja. Amen. Das Problem ist, du verurteilst dich selber. Aber wenn du Gott liebst und Jesus liebst, dann wirst du in der Bibel lesen wollen, dann wirst du beten wollen. Das ist Gnade, das ist Freiheit. Amen. Halleluja. Aus Gottes Perspektive gibt es nur Adams Menschen und Jesus Menschen. Fertig. Im 1. Korintherbrief 1,30, da heißt es, dass Jesus uns gemacht wurde zur Gerechtigkeit. Amen. So, was ist, wenn dieser Weg falsch ist? Was ist, wenn die Menschen doch recht haben, die sagen, Jesus ist gut, aber du musst dich anstrengen? Wenn die doch recht haben, was machen wir dann? Was ist, wenn die Lehre, die ich jetzt hier von hier vorne predige, überhaupt nicht stimmt? Riskant, oder? Und wisst ihr, genau diese Denke hatten die Menschen damals gehabt, die Urgemeinde. Die dachten sich, Mensch, das mit dem Paulus, was der da verzapft, der Petrus, die haben ja ganz komische Lehren. Kann man das überhaupt glauben? Ja? Und dann gab es Streit. Ihr kennt sicherlich Apostelgeschichte 15, oder? Das große Apostelkonzil. Ja? Die haben sich gezofft, die haben gestritten. Die einen sagten, hey, die Heiden, die sich bekehrt haben, die müssen wir beschneiden. Und dann werden die erst zu Christen. Hände hoch, wer möchte beschnitten werden, um Christ zu werden? Hier keiner. Halleluja. Nein. Halleluja. Ach, du hast übersetzt, ich verstehe. Halleluja. Nee, das können wir nicht machen. Lasst uns die Jungs doch erst beschneiden und dann sollen die Christen werden. Sicher ist sicher, oder? Ja, ist doch so. Ne? Lieber auf der Sicherheit, ne? Ab und gut ist, ne? Und dann noch Jesus hinterher. Kann nicht schaden, oder? Das ist Quatsch. In der Apostelgeschichte 15, Vers 5, da heißt es, aber einige von der Richtung der Pharisäer, die waren Christen geworden, aber die waren noch Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Also Christus in allen Ehren, ja, wunderbar, aber bitte noch beschneiden und das Gesetz Moses lehren. Und dann gab es Stress. Ne? Es gab eine große Auseinandersetzung, sagt die Schlachter. Eine große, die haben sich gestritten, die Jungs. Die hatten Meinungsverschiedenheiten. Und dann steht Petrus auf und schlichtet so ein bisschen, Leute, pass mal auf, beruhigt euch mal. Ne? Und Petrus sagt dann eine ganze Menge, und in Vers 10, da heißt es, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott? Er sagt, ihr begeht hier gerade sowas Ähnliches wie eine Lästerung. Ihr versucht Gott, was macht ihr da? Indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Petrus sagt, das Gesetz haben wir doch alle nicht gehalten, oder? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Die Juden haben begriffen, hey, wir werden genauso gerecht wie die Heiden, durch Jesus. Der einzige Weg, Jesus. Vers 12, da schwieg die ganze Menge. Toll, ne? Ich liebe die Bibel, Halleluja. Petrus steht auf, ne? Ruhe! Und dann sagt er ein paar Worte und plötzlich alle, er hat recht, ne? Und dann haben die sich geeinigt, Jakobus war auch involviert, war auch so ein Phlegmatiker, so ein ausgeglichener Jakobus, hat ein bisschen nachgeholfen. Und dann heißt es in Vers 28, es hat nämlich dem Heiligen Geist, hört ihr das? Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diese notwendigen Dinge. Und dann kommen einige Dinge, die aufgezählt werden, einige gravierende Sünden, die sie lassen sollten, einige kulturelle Dinge, die sie auch lassen sollten. Nur, ich glaube, vier waren es. Aber die sagen Folgendes, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen. Die 613 Gebote waren plötzlich überflüssig. Hört ihr das? Und die Apostel sagen, das haben nicht nur wir so verstanden, der Heilige Geist selbst. Wer ist der Heilige Geist? Halleluja. Ist doch der richtige Verein hier, ne? Der Heilige Geist ist Gott. Und Gott hat gesagt, für die Heiden keine weiteren Lasten mehr. Warum? Das Gesetz schaffen sie eh nicht, aber Jesus haben sie. Fertig. Halleluja. Gerechtigkeit nur durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Jesus ist keine Option. Er ist der einzige Weg. Wow. Gerechtigkeit kommt nur durch Jesus Christus, durch ein Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus. Amen. Ja, Moment mal, Daniel, wie war denn das damals mit dem Zachäus? Weißt du doch damals? Zachäus? Kennt ihr doch, ne? Zachäus. Habt ihr die Geschichte von Zachäus gehört? Ja, ganz viel, ne? Und die wird oft so falsch erzählt. Ja, und der Zachäus hat sich dann bekehrt zu Jesus. Wunderbar, stimmt ja auch, wunderbar. Und dann hat er nicht denen zurückgegeben, die betrogen wurden. Nicht? Also, wenn du dich bekehrst, bist du zwar gerecht, ja, vielleicht noch nicht ganz gerecht, dann musst du hingehen und all deine Sünden wieder gut machen. Und dann erst wirst du gerecht. Danke. Dann hast du aber eine Arbeit. Moment mal. Aber ist doch in der Bibel, oder? Zachäus hat vierfach zurückgezahlt den Menschen, die er erpresst hatte. Die er betrogen. Vierfach. Und erst wenn du das getan hast, alles, was du falsch gemacht hast, wenn du das alles gut gemacht hast, kennt ihr den Spruch? Gut machen gehen. Ja, habe ich auch gemacht. Habe viel gut gemacht. Und plötzlich merkst du, hey, wenn du damit anfängst, ein großes Fass, ne? Das hört nie auf. Da musst du was gut machen und da musst du was gut machen und da, hör mal zu, sich zu versöhnen ist gut, ja? Sich zu entschuldigen ist sehr gut, ja? Aber hat nichts mit deiner Gerechtigkeit vor Gott zu tun. Es gibt zwei Ebenen der Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit vor der Welt, coram mundo, ne? Und eine Gerechtigkeit vor Gott, ne? Coram Deo. Ne? Du hast eine Gerechtigkeit, die vor Gott ist und die sofort da, wenn du der schlimmste Schwerverbrecher warst, ja, und Kinderschänder und Massenmörder, sobald du an Jesus Christus glaubst, bist du gerecht. Natürlich musst du noch in den Knast eventuell hingerichtet werden, die ganzen, das ist vor der Welt. Aber in dem Moment, wo du an Jesus glaubst, wirst du gerecht. So, warum hat Zachäus vierfach zurückgegeben? Der Zachäus, er hat auch noch mehr gegeben, aber vierfach auch. Zachäus war unter dem Gesetz. Jesus war an dem Punkt auch noch unter dem Gesetz. Und wer das Gesetz kennt, weiß, dass du, wenn du Vieh, Kleinvieh gestohlen hast oder irgendwie an Kleinvieh gekommen bist, dann musst du es vierfach zurückgeben. Bei größeren Tieren fünffach, bei Sachgegenständen zweifach. Das ist alles Gesetz, Gesetz, Gesetz. Was macht der Zachäus? Er hat seine gesetzlichen Pflichten noch erfüllt und von denen sind wir befreit. Er hat vierfach zurückgezahlt. Ich weiß nicht, wer hat er erpresst und die haben ihm Hühner gegeben. Hühner und Zicklein, ne, und Lämmer. Und er hat diesen fetten, feisten Bauch angefressen, der Zachäus. Klein und dick, ne? Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Aber vierfach heißt, er hat sich das auszahlen lassen, ein Kleinvieh. Und als er dann Buße getan hat und noch unter dem Gesetz war, musste er vierfach zurückzahlen. Hat nichts damit zu tun, dass du in dem Moment, wo du an Jesus glaubst, sofort vollkommen wirst. Hör mal zu, du wirst nie heiliger als an dem Punkt deiner Bekehrung. Kannst du gar nicht. Du wirst nie heiliger, nie vollkommener in Gottes Augen als an dem Punkt deiner Bekehrung. Natürlich wächst du in der Heiligung, ne, in der zwischenmenschlichen Beziehung, klar. Aber Gerechtigkeit kommt sofort. Wie war das denn mit Paulus? Paulus war dabei, war mitverantwortlich für die Hinrichtung des Stephanus, stimmt? Stimmt. Okay, Paulus bekehrt sich, was jetzt? Kann er sich beim Stephanus entschuldigen? Ein bisschen spät, oder? Das heißt, Paulus kann nicht in den Himmel, oder? Er kann das nicht gut machen, oder? Der Schächer am Kreuz, ne? Schwerverbrecher, ein Räuber, ne? Am Kreuz, da hängt er. Der hat nicht mal ein Übergabegebet gesprochen. Hey, Jesus, denk an mich, bitte. Heute, wir treffen uns dort, ne? Jesus hat sein Herz. Er hat keine Zeit gehabt, ne, tiefen Seelsorge zu machen. Sorry. Ne? 6 Sessions, ne? Pro Woche. Nee, er hat keine Zeit gehabt, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Nicht? Er hat keine Zeit gehabt, jetzt, ne, alles gut zu machen, oder? Aber Gott sagt, heute bist du mit mir im Paradies. Warum? Du bist gerecht. Leute, wenn wir das begreifen, eine andere Art der Gerechtigkeit, unabhängig von unseren Werken. Sobald du eine Beziehung hast zu Jesus, bist du gerecht. Fertig. Fertig. Das ist Gnade. Und plötzlich bist du frei. Und zwar nicht frei, um zu sündigen. Das willst du doch gar nicht. Wenn du Jesus begriffen hast, ja, und ihn lieb gewonnen hast und kapiert hast, dass du durch ihn errettet wirst, willst du doch nicht sündigen, oder? Halleluja. So, jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt. Hört bitte zu. Ich weiß, ich texte euch zu, ganz bewusst. Halleluja. Ganz wichtiger Punkt jetzt. Ich möchte von dem Wie der Gerechtigkeit sprechen. Wie funktioniert Gerechtigkeit? Wie geht das? Wie funktioniert Gerechtigkeit? Das, die Frage nach dem Wie der Gerechtigkeit. Wie geht das? So, hört mal genau bitte zu. Das ist ganz wichtig. Wenn du diesen Punkt begriffen hast, wird Gnade in dir explodieren. Du wirst Gnade begreifen können. Das ist so genial. Halleluja. Ich habe ja vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, vor 4 Jahren eine Gnadenpredigt gepredigt. Das war schlimm. Und ich glaube, es ist wieder an der Zeit, dass wir über Gnade reden und Gerechtigkeit reden. Halleluja. Amen. So, wenn wir das begreifen, wird etwas passieren in uns. Römer 4 von 6 bis 8. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke der Gerechtigkeit, ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Hört ihr das? Also, Paulus sagt, dass David sagt, okay, und er preist den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke, hört mal zu, ohne Werke, ohne gute Werke, ohne Werke der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit zurechnet. Wie geht das denn? Geht doch nicht. Der hat keine guten Werke und Gott sagt, ich gebe die Gerechtigkeit. Fertig. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Die Gerechtigkeit wird zugerechnet Und die Sünde wird ignoriert, die wird nicht angerechnet. Aber die Sünde ist da. Der hat gesündigt, der Kerl. Ja? Und Gott sagt, ich rechne dich nicht an. Moment mal, der hat aber gesündigt. Und Gott sagt, ich rechne sie ihm nicht an. Ich ignoriere das. Das ist Gnade. Wow. Das Wort für anrechnen aus dem Griechischen, für alle, die es ein bisschen theologisch haben wollen, logizomai, ja? Zu zählen, zu rechnen, zu kalkulieren. Gott sagt, ich rechne dir die Sünde nicht an. Ich zähle nicht weiter. Okay? So, du hast Jesus angenommen, du glaubst an Jesus und jetzt sündigst du. Ne? Und eigentlich geht der Zähler im Himmel tick, ne? Tick, oder tick, tick, tick. Und Gott sagt, gesündigt, ich zähle nicht weiter. Ich zähle einfach nicht weiter. Ich rechne mit seinen Sünden nicht weiter. Die Rechnung hat aufgehört, als er in Jesus Christus hineingekommen ist. Und seitdem rechne ich ihm die Sünde nicht mehr an. Und jetzt hat er aber Mist am Stecken, ich rechne ihm Gerechtigkeit einfach zu. Merkt ihr? Das ist, so funktioniert Gerechtigkeit aus Gottes Augen. Unabhängig von deinen Werken. Jetzt sehe ich so fragende Blicke. Ich will es euch nochmal anders erklären. Eine Anekdote. Ein Chef braucht einen neuen Buchhalter. Okay? Drei Bewerber sitzen im Vorzimmer. Der Chef ruft den ersten rein. Fragt den zukünftigen Buchhalter, wie viel sind bitte 2 plus 2? Das ist einfach 4. Der Kerl wurde nicht genommen. Der nächste kommt rein, ne? Der Chef die gleiche Frage, ne? Wie viel sind 2 plus 2? Das ist einfach 4. Wurde nicht eingestellt. Der letzte kommt, der Chef fragt, wie viel sind 2 plus 2? Fragt der Buchhalter, wie viel sollen es denn sein? Der wurde eingestellt. So, das ist eine witzige Sache, aber hör mal zu. Genauso oder so ähnlich funktioniert es mit der Gerechtigkeit. Jetzt sage ich nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass Gott ungerecht ist. Sondern alle Sachen, die er nicht anrechnet, hat er bezahlt durch Jesus, okay? Aber stell dir mal vor, jetzt ist Gott der himmlische Buchhalter. Also in meiner Zeit, ich bin ja gelernter Industriekaufmann. Damals der Hauptbuchhalter, der damals noch einen weißen Kittel. Wisst ihr das von damals? Kennt ihr noch nicht? Oh, Hauptbuchhalter damals, zu meiner Zeit, hatte einen weißen Kittel auf der Arbeit an. Ja, ja, das war der Hauptbuchhalter. Der hatte Prokura, der konnte unterschreiben. Ne? Und hat er so komische Dinge gehabt, so Federn, die man dann hoch, dann zog man so die Ärmel hoch, dann blieben die da oben. Also es war eine Welt für sich, der Buchhalter zu sein. Jetzt bist du, jetzt sind wir spinnen mal ein bisschen rum. Wir sind jetzt in der himmlischen Buchhaltung, okay? Und da sitzt der Oberbuchhalter, kein anderer als Gott selbst. Er ist der Oberbuchhalter, okay? Und er kalkuliert. Und er stellt die Bilanzen für dein Leben. Ne? Da kommt der Teufel, der Ankläger der Brüder, ne? Und der hat so ein Paket von Belegen, die müssen alle gebucht werden. Kaufen Leute, wissen, was ich meine? Belege buchen. Hm. Stundenlang Belege buchen, dann ablegen. Hm. Okay, so ein Batzen, dann kommt er hier hin und sagt, hier, alles Belege über den Daniel, hat Mist gebaut. Boom. 723 Sünden, 262 Sünden, alles Belege, hat alles gesammelt, dann aufgeschrieben, alles nied- und nagelfest. Die sind tatsächlich Berichte über meine Sünden. Und er knallt die Gott auf den Tisch, Chefbuchhalter, bitte einbuchen. Und Gott lässt die links liegen und bucht die nicht ein. Aber die sind da, das ist passiert. Gott sagt, nein, ich kenne den Mann, ich buche den nicht ein. Und dann kommen die Engel, und die Engel kommen zu Gott und sagen, und Gott sagt, habt ihr was für den Daniel? Irgendeinen guten Beleg? Ich sage, nee, diese Woche nicht. Er hat sogar der armen Oma nicht über die Straße geholfen, der Junge. Ne? Der hat überhaupt nichts vorzuweisen. Sagt Gott, der Buchhalter, kein Problem, das buchen wir rein. Er ist gerecht. So, ist ein bisschen überzogen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau so funktioniert Gerechtigkeit. Ist unabhängig von deinen Belegen an Sünde oder von deinen Belegen an Gerechtigkeit. Unabhängig davon, Gott sagt, wenn der Daniel kommt, ihn buche immer auf gerecht. Gerecht, warum? Er kennt meinen Sohn. Er kennt Jesus. Könnt ihr jetzt verstehen? Das ist eine Gerechtigkeit, die nicht aus unserer Substanz kommt, aus unserem Vermögen kommt, aus unserer Leistung kommt. Eine Gerechtigkeit, die Gott uns einfach gibt. Ich spreche dich gerecht. Ich gebe dir Gerechtigkeit. Wow. Wenn du das verstanden hast, das ist himmlische Buchhaltung. Und plötzlich bist du frei. Halleluja. Amen. Gott sagt, wenn Sündenbelege kommen, wenn der Ankläger der Brüder kommt, das buche ich nicht ein. Ich rechne die Sünde nicht an. Die Sollseite bleibt schön leer. Und wenn die Engel keine guten Belege haben, das buche ich ein. Ne? Die Habenseite ist immer voll, immer gerecht, völlig gerecht. Halleluja. Ich sage es nochmal, du kannst nicht gerechter werden, als du gerecht warst an dem Tag deiner Bekehrung. Geht nicht. Vollkommener wirst du nie werden. Du kannst nicht vollkommener werden als in Christus. Wow. Halleluja. Ich gebe euch Zeit zum Verarbeiten. Halleluja. Halleluja. Ja, korrekt. Das steht da. Halleluja. Dann fangen wir an, heute Abend alle Sünden zu bekennen. So morgen noch hier. Und keiner kommt in den Himmel. Halleluja. Das Sündenbekenntnis ist wichtig, ist gut für zwischenmenschliche Beziehungen. Hat nichts zu tun mit der Gerechtigkeit, die ich vor Gott jede Sekunde habe. Amen. Auch wenn ich der schlimmste Sünder bin, ja, im praktischen Leben. Aber ich glaube an Jesus, ich liebe Jesus, bin ich gerecht. Das fällt uns so schwer, da oben reinzukriegen. Amen. Halleluja. Und dieser Buchhalter, dieser himmlische Buchhalter, taucht in der Bibel überall auf, immer wieder. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Ich will euch ein paar Beispiele geben, wo Gott auftaucht und sagt, hey, wir machen das anders. Du hast Mist gebaut, aber wir rechnen es dir nicht an. Wir geben dir Gerechtigkeit aus einer Beziehung. Okay? Was uns Paulus sagen möchte, ist eigentlich Folgendes. Ihr müsst an den Buchhalter glauben. Ihr müsst eine Beziehung haben zum himmlischen Buchhalter. Der bucht euch alles gerecht. Ja. Ihr müsst eine Beziehung haben zum himmlischen Buchhalter und er wird euch die Sünde nicht anrechnen, er wird euch nur Gerechtigkeit anrechnen. Wow, könnt ihr mir jetzt folgen? Leute, wenn ihr gerecht werden wollt aus euren eigenen Taten, ja, ich fahre immer 49 innerorts. Toll. Und was, wenn du 51 fährst? Ja, genau, bist du nicht? Nee, jetzt im Ernst. Also aus menschlicher Sicht bist du bei 51 nicht mehr gerecht. Pech gehabt. Ganz viele Sünder hier. Sind alle beeilt zum Wake-up. Aber in Gottes Augen bist du noch immer vollkommen. Weil er sagt, die Ungerechtigkeit, die er gerade gemacht hat, rechne ich ihm nicht an. Er ist in Christus. Du kennst einen Buchhalter. Halleluja. Amen. Im Alten Testament. Und wisst ihr, diese zwei Wege zur Gerechtigkeit, der eine Weg über die Selbstgerechtigkeit, über die Werke gab es immer schon und den zweiten Weg über die Gnade, über eine Beziehung zu Gott gab es auch immer schon, sogar schon vor dem Gesetz. Sogar im Garten Eden sehen wir die beiden Wege schon. Ihr kennt die Geschichte, wo Adam und Eva sündigen, nicht wahr? Die sündigen, ja? Und dann kommt die Scham über sie, sie realisieren, die sind nackt, ne? Und dann wollen sie die Folgen der Sünde abdecken durch was? Feigenblätter. Die wollen das irgendwie gut machen. Tut uns leid, Gott, wir haben... Feigenblätter. So, mit wie vielen Feigenblättern kommst du jeden Sonntag zur Kirche? Ne? Setz dein sonntägliches, breites Grinsen auf, ne? Und ja, Halleluja! Und es soll nicht auffliegen, ja? Und in dir rumort es, da ist Sünde, da ist ein ganzes Paket an Mist, ja? Aber nach außen willst du scheinen und glänzen und du hast alle Feigenblätter angezogen, die du irgendwo finden konntest, ne? Der perfekte Gottesdienstbesucher, ne? Seitenscheitel, ne? Die Hosen wirklich hier, ne? So schöne Bügelfalte. Keine zweifache, eine einfache Bügelfalte. Wichtig. Einfach, ja? Okay. Alles perfekt. Das sind alles Feigenblätter. Makulatur. Du kannst die Rocklänge, danke, Zopflänge, Rocklänge und so weiter. Hör mal zu, Gott sieht, okay, für Gott zählen Feigenblätter nicht, Halleluja. So, das war der Weg aus eigenem Vermögen. Ja? Ich mache mir ein paar Feigenblätter rum, damit Gott es nicht sieht. Ne? So, jetzt kommt Gott, jetzt kommt Gnade, jetzt kommt Gott. Und Gott nimmt was? Er schlachtet Tiere. Zwei Tiere, vielleicht waren es Lämmer. Komm mal her, bitte. Erhard, komm. Ganz genau. Erhard ist jetzt Adam für mich. Oh. Halleluja. So, der Erhard hat sich ganz viele Feigenblätter umgebunden, damit Gott ja nicht sieht, was da unter den Feigenblättern ist. Nicht? Als ob Gott das nicht wüsste. So ein Gedanke nebenbei. Okay, Halleluja. Jetzt sind noch die Feigenblätter. Das war sein eigener Versuch, vor Gott gerecht zu werden, korrekt? So, was macht Gott? Gott schlachtet zwei Tiere und dann nimmt Gott diese Felle, ja, und er sagt, komm, Erhard, komm her. Er umarmt ihn. Er wickelt ihn ein in Felle. Amen, dankeschön. Das heißt, Gott gibt ihm, danke sehr, Gott gibt ihm seine Gerechtigkeit. Hast du es verstanden? Das ist Gnade im Paradies. Gott sagt, hey, ich möchte mit Erhard, mit dem Adam noch kommunizieren, Und deswegen muss ich ihn, ich gebe ihm meine Gnade und ich decke ihn zu und ich umarme ihn und ich decke ihn zu. Amen. Du hast immer wieder zwei Wege im ganzen Alten Testament. Nachher geht es weiter mit Abraham. Das ist auch spannend. Gott gibt Abraham ein Versprechen. Er sagt, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Wunderbar. Es geht in der Konversation gar nicht um Gerechtigkeit. Okay? Gerechtigkeit ist gar nicht auf dem Radar von Abraham. Er will ein Kind haben, ne? Und Gott lässt sich Zeit und Abraham in dem Moment noch hadert mit Gott und Gott führt ihn nachts raus und zeigt ihm die Sterne. Eines Tages werden deine Nachkommen sein wie die Sterne. Wow. Also Thema Gerechtigkeit ist gar nicht auf dem Radar. Und plötzlich heißt es in 1. Mose 15, 6, in der Situation. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wow. Macht jetzt logisch überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum Gott dieses Vertrauen, den Glauben als Kriterium genommen hat. Aber Gott sagte, weil Abraham mir vertraut hat, spreche ich ihn gerecht. Merkt ihr? Eine Gerechtigkeit, die aus der Beziehung kommt zu Gott. Nicht eine Gerechtigkeit aus Werken. Amen. Das war noch vor dem Gesetz. Und Abraham wurde gerecht nicht aus Werken, sondern aus einer Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, Abraham war ein ganz schöner Schurke. Abraham war ein Lügner. Ja? Eheschwindler, ja, ein bisschen anders. Ja. Er hat seine Frau zweimal als Schwester ausgegeben. So ein Mistkerl. So ein Lügner. Ja? Und Gott sagt, dieser Mann ist gerecht. Der Abraham, der lügt und betrügt und seiner Frau keinen Schutz gibt. Ja? So ein schrecklicher Ehemann. Gott sagt, der Mann ist gerecht. Warum? Ja, nicht, weil er alles richtig macht, aber weil er mir vertraut. Ich verstehe Gott nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist so. Das ist so. Weil er vertraut hat, hat Gott ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Wow. Schaut euch David an. Auch da schaut der himmlische Buchhalter vorbei. Ne? Bei David. Ja, danke. Ehebruch und Mord, beides. Ehebruch mit Bathseba, Mord an Uriah. Also David war ein schlimmer Finger, das war ein Sünder. Ein Mistkerl war das, ein Mörder, ein Ehebrecher. Ja? Und Gott vergibt ihm. Im Alten Testament, unter dem Gesetz, er hätte sterben müssen. Er hätte gesteinigt werden müssen. Aber siehe da, Nathan kommt und sagt zu ihm, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Moment mal, du hast doch gesündigt. David war schon unter dem Gesetz, er hat gesündigt. Und Nathan sagt, David, du sollst nicht sterben. Warum nicht? David hat den anderen Weg zur Gerechtigkeit genommen. Und zwar den Weg nicht über seine eigenen Werke, die waren nutzlos, sondern den Weg über die Beziehung zu Gott. Und David tat etwas, was wir oft tun. Wenn wir sündigen, rennen wir weg von Gott. Das ist falsch. Wenn du gesündigt hast, lauf zurück zu Gott. Er wartet auf dich. Und genau das tat David. Er lief zurück zu Gott. Ja? Und er hat den Psalm 51 geschrieben. Bibelkenner kennen den Psalm. Halleluja. Und dann greift Paulus die Geschichte auf im Römerbrief. Kapitel 4 von 6 und sagt folgendes: Ebenso preist auch David den Menschen glücklich, dem Gott ohne Werke der Gerechtigkeit, ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Hört mal zu: Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde, was? Nicht anrechnet. Nicht anrechnet. Da ist er wieder, der himmlische Buchhalter. Das ist im Alten Testament, unter dem Gesetz. Und Paul sagt, hey, damals war der himmlische Buchhalter Gott unterwegs. Und er hat dem David die Sünde einfach nicht zugerechnet. Aber er hat doch gesündigt. Ja? Er hat doch Mord begangen. Er hat doch Ehebruch begangen. Und Gott sagt, ich rechne es ihm nicht zu. Ungerecht, oder? Gerecht aus Gottes Augen. Gerecht. Wow. Er sagt, ich rechne ihm es einfach nicht an. Er lag daneben. Aber wisst ihr was? David hat Buße getan. Er kam zurück zu Gott. Er hat diese Beziehung zu Gott gesucht. Und aus der Beziehung, aus der Vertrauensbeziehung zu Gott, kommt die Gerechtigkeit. Halleluja. Amen. Wenn wir das begreifen könnten, wären wir die freisten Menschen der Welt. Halleluja. Ich bin gerecht, nicht weil ich etwas tue oder nicht tue. Ich bin gerecht, weil ich in Jesus bin. Fertig. Halleluja. Amen. Dann im Neuen Testament die Geschichte vom verlorenen Sohn. Auch da sehen wir den Buchhalter, den himmlischen Buchhalter, wie er so ganz anders bucht, als erwartet. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, sagt, Papa, gib mir alles, was mir zusteht. Am liebsten wäre es jetzt schon tot, dann hätte ich mein Erbe jetzt schon gehabt. Ne? Und Papa sagt, okay, kannst du haben. Er macht sich auf den Weg, verprasst alles, baut so richtig Mist, ist am Boden zerschlagen und kommt dann zum Vater zurück. Und das war entscheidend. Er hat die Beziehung gesucht. Er wusste, er hat sein Leben verkackt. Das habe ich nicht gesagt. Er hat sein Leben wirklich vor die Wand gefahren. Ja? Er wusste das. Aber statt jetzt sich selbst zu verdammen, hat er es zugegeben, sich selbst eingestanden und hat sich auf den Weg zurückgemacht zum Vater und hat die Beziehung gesucht. Und er kommt zum Vater und sagt, Vater, ich habe Mist gebaut, tut mir leid. Ja? Was war der Vater? Hey, willkommen zu Hause. Ne? Na, hol die besten Kleider, den Ring, die Sandalen. Ja? Er ist ein vollwertiger Sohn, lass ihn nach Hause kommen, alles ist gut. Und sie fangen an, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Und sie tanzen vor Freude. Moment mal, habe ich da was verpasst? Ist da was schiefgelaufen in der Buchhaltung? Der hat vielleicht die Hälfte des Besitzes seines Vaters verprasst. Ja? Er hat gesoffen und gehurt, der Mann. Ja? Er kommt nach Hause und der Papa sagt, hey, das rechne ich dir nicht an. Schwamm drüber. Wir vergessen das einfach. Moment mal. Ja, wäre ja schon genug, oder? Und der Papa sagt, ja, jetzt gehen wir feiern. Komm, wir feiern, dass du zurück bist. Halleluja. So, das ist Gottes Gerechtigkeit. Warum? Weil der Sohn die Beziehung gesucht hat. Wisst ihr, damals unter dem Gesetz hätte er eigentlich gesteinigt werden müssen. Und die Eltern hätten ihn zu den Ältesten bringen müssen und sagen müssen, dies ist unser Sohn, er ist rebellisch, er ist ein Trunkenbold. Und sie hätten ihn steinigen müssen. Aber der Sohn kannte den Vater. Er wusste, mein Vater wird nie den ersten Stein erheben. Er kommt zum Vater zurück. Und aus der Beziehung zum Buchhalter, zum himmlischen Buchhalter, zum Vater, bekommt er Gerechtigkeit. Und statt verurteilt zu werden, feiern eine Party. Und jetzt kommt der andere Sohn nach Hause, der ältere. Und wisst ihr, das ist eigentlich der verlorene Sohn. Der hat es nicht begriffen. Könnte so aus meinem Stall kommen, ne, so. Aus meiner Vergangenheit. Er hat gearbeitet. Er hat sich bemüht. Er kommt nach Hause, Party. Leute, was ist hier los? Na, dein Bruder ist zurück. Und dein Vater hat eine Party gemacht. Aber spinnt ihr? Hier wird gearbeitet. Wir arbeiten hier. Ich komme gerade vom Feld. Was fällt euch ein? Wir arbeiten. Wir leisten. Ne? Der Vater hat gesagt, komm, wir feiern jetzt. Nein, ich arbeite. Ich habe gearbeitet. Ne? Naja, aber hör mal zu, der hat es nicht begriffen. Der Vater sagt, wir mussten doch feiern. Wir mussten feiern. Der Sohn ist zurück. Ne? Ich habe das alles nicht angerechnet. Und dann macht dieser ältere Sohn dem Vater Vorwürfe. Er sagt, hey, ich habe jahrelang für dich geschuftet. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, also zum Essen. Zum Feiern mit meinen Freunden. Vorwurfsvoll, voller Gesetzlichkeit. Und der Vater dachte, hey, du hast es gar nicht verstanden. Alles, was meines, ist dein, dachte er. Er hat es nicht begriffen. Und heute, Leute, wir haben so viele verlorene Söhne bei uns in den Gemeinden. So viele Leute, die in der Knechtschaft leben, jede Woche, Sonntag um Sonntag, kommen sie hinein und sie begreifen gar nicht, dass der Vater sie liebt. Ihnen die Sünden nicht anrechnen will. Und sie leiden unter dem Druck und brechen zusammen und haben ein total verschobenes, verkehrtes Bild von Gott. Einem Gott, der ein Tyrann ist. Einem Gott, der nur verlangt, so wie damals bei Luther. Ne? Ein Gott, der nur verlangt, aber nicht gibt. Halleluja. Und dieser himmlische Buchhalter ist da aufgetaucht und hat gesagt, hey, wir buchen das jetzt um. Ne? Du hast so viel Mist gebaut, das rechnen wir jetzt nicht an. Und stattdessen sagen wir, du bist gerecht und jetzt feiern wir eine Party. Halleluja. Das ist Gnade, das ist Gerechtigkeit aus Gottes Sicht. Noch ein Beispiel für alle, die mir nicht glauben wollen. Da kommen zwei Menschen in den Tempel. Sonntagmorgen, Gottesdienstbesuch, ne? Zwei Menschen. Der eine kommt mit so zerrissenen Jeans, ne? Völlig fertig. Ne? Okay, bevor ich das erzähle, eine Geschichte, die ich letztens gehört habe oder gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr genau. Eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte, das war in den USA. Da hat sich so ein Schluffi bekehrt, ja, so ein ganz schräger Typ, an der Uni bekehrt. Ganz schräg, ein kaputtes T-Shirt und Schlappen, so ein richtiger, ne? Hat sich bekehrt gehabt. So, und jetzt kommt er in die Gemeinde, die war in der Nähe von der Uni, kommt da hin und findet keinen Platz. Und da sitzen sie alle mit, ne? Schickimicki und Seitenscheiden, da sitzen alle so, die ganz netten, die ganz frommen, ne? Und er kommt da rein und sucht einen Platz, und er findet keinen Platz. Er kommt bis nach vorne und ist kein Platz. Da setzt sich einfach vorne hin, in den Gang. Geht doch nicht, ne? Und siehe da, und der Prediger, der stockt schon so ein bisschen, siehe da, hinten kommt wirklich der Oberordner, der älteste Ordner. Ein älterer Mann, der kommt mit einem Gehstock und da anmarschiert, ne? Kommt dann vorne zu dem Mann, ne? Und jetzt alle, gleich gibt's was, ne? Gleich ist, ne? Alle angespannt, was passiert jetzt? Wisst ihr, was der alte Mann gemacht hat? Stock zur Seite getan, hat sich dazugesetzt. Er hat den Stock zur Seite getan und hat sich dazugesetzt. Amen. Und genau das tut Gott, ja, der himmlische Buchhalter. Er begreift deine Not, er versteht deine Not. Wenn du bußfertig kommst, gibt es immer Gnade. Amen. Jetzt kommen die beiden in den Tempel. Der eine gestriegelt, ne? Ganz feiner Typ, ne, kommt da hin und fängt an zu beten. Und dann, kennt ihr so Gebete? Boah, ist mindestens immer eine Person in der Gemeinde, die so betet. Mindestens eine, gibt es immer. Ne? Übrigens, wenn wir beten, dann beten wir, dann erzählen wir keine Geschichten im Gebet. Ne? Halleluja. Ja, und dann fängt er an zu beten. Er sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die übrigen Menschen bin, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, aber auch diese Zöllner da und die Wake-up-Leute alle da. Ich faste zweimal in der Woche, ich, und gebe den Zehnten von allem, Leute, von allem, ne, selbst die Petersilie im Garten, die wird verzehntet. Von allem, was ich einnehme. Ne, er sagt, ey, Gott, ich bin eigentlich so ein feiner Kerl, ich bin so gut. Ne, guck mal, habe ich alles gemacht die letzte Woche. Ne, ich bin eigentlich dein Lieblingssohn, oder? So, und dann kommt dieser Zöllner, ne, der Sünder, ne, völlig kaputt, innerlich ausgelaugt. Und er will nicht mal aufschauen zu Gott. Er schlägt sich an die Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Moment mal, der eine hatte gerechte Werke auf dem Konto gehabt. Er hat das getan und jenes getan und das getan. Und der andere war im Minus. Er hat Mist gebaut. Gott, ich habe gesündigt. Und was sagt Jesus? Ich sage euch, jetzt hört bitte zu, hier kommt wieder der himmlische Buchhalter. Jesus spricht, ich sage euch, dieser, der Sünder, ging gerechtfertigt nach Hause, in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Amen. Merkt ihr das? Der eine kommt mit so einem Beleg, ich habe das und das alles getan, und Gott sagt, du schaffst es nie gut genug. Und der andere kommt und sucht eine Beziehung zu Gott. Gott sei mir gnädig. Und Gott sagt, hey, du bist gerecht. Obwohl der eine viel mehr gesündigt hatte als der andere. Merkt ihr, hat mit eurem moralischen Zustand nichts zu tun. Eine Beziehung ist alles, was zählt. Eine Beziehung zu Jesus. Halleluja. Amen. Wenn du eines Tages in der Himmelspforte bist und du gefragt wirst, warum sollten wir dich hier reinlassen? Was ist das Passwort? Was würdest du sagen? Ne? Ich habe die 10 Gebote gehalten, lass mich rein. Falsch, falsches Passwort. Oder ich bin den Lehren Buddhas gefolgt. Ich habe mich bemüht. Falsch. Ich hab den Propheten Mohammed als meinen Lieblingspropheten gehabt. Falsch. Kommst nicht rein. Ich war vegan. Falsch. Das bringt's nicht im Himmel. Ich hatte Jesus und eine Menge gute Werke. Falsch. Geht nicht. Ich hatte Jesus und ich habe den Sabbat gehalten. Jeden Samstag. Falsch. Oh. Jedes Jesus und ist falsch. Ich bin innerorts immer 50 gefahren. Falsch. Reicht nicht. Falsches Passwort. Ich habe mich um die Familie gekümmert. Ich habe mich in den Umweltschutz investiert. Ganz toll, aber trotzdem falsches Passwort. Das Passwort hat 5 Buchstaben. Jesus. Das ist alles. Aber unterschwellig glauben wir es ja doch irgendwie nicht. Ich habe Jesus und muss noch ein bisschen, ne, artig werden wir automatisch, wenn wir ihn wirklich haben. Ne? Aber ich denke, ich werde noch gerecht, wenn ich das auch noch tue. Nein, deine Gerechtigkeit ist dir gegeben durch eine Beziehung zu Jesus. Rest ist Bonus. Amen. Halleluja. Ich denke an Paulus und Saulus, ja, eine Person, Saulus und Paulus, das gleiche dort. Saulus hätte damals zig Sachen aufgezählt, warum Gott ihn in den Himmel lassen müsste. Ja, zum Beispiel, ich bin aus dem Geschlecht Israels, aus ein Hebräer von Hebräern, ein Benjaminiter, ich bin ein Pharisäer aus der strengsten Sekte der politisch-religiösen Szene, ich bin ein Eiferer, ich bin ein Verfolger der Christen gewesen, und dann sagt er noch, untadelig nach dem Gesetz. So ein Überflieger. Er sagt, ich bin untadelig nach dem Gesetz. Ich habe das alles geschafft. Hat den Mund ganz schön vollgenommen, ne? 613 Gebote. Paulus sagt, ich kann das. Fast wie Chuck Norris. Ne? Er hat geschafft. Ey, 613 Gebote. Ich habe die alle gehalten. Ich kann das, ja. Okay. Und dann sagt er aber Folgendes. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Er hat es verstanden. Meine Werke bringen es nicht. Alles, was ich getan habe, ist immer noch nicht gut genug. Und er hat das alles aufgegeben. Er sagt, und ich achte es für Dreck, für schönes Wetter draußen. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er sagt, mir ist wichtiger, dass ich den Buchhalter persönlich kenne, als dass ich immer die Belege, ne, fingiere. Ich will den Buchhalter kennen, ich will Jesus kennen. Und wenn ich Jesus kenne, wird er mich immer gerecht buchen. Immer. Der himmlische Buchhalter in Jesus. Halleluja. Amen. Halleluja. Paulus hat erkannt, auch seine ganze eigene selbstgemachte Gerechtigkeit bringt gar nichts. Ich komme zum Schluss. Hier will ich uns zeigen, wie paradox und wie billig wir Christen oft sind. Da ist Jesus gekommen, Gott schickt seinen einzigen Sohn, den er hat, schickt er zu uns. Er lässt ihn elendig krepieren am Kreuz für uns, damit alle Sünden bezahlt sind, wirklich alle Sünden bezahlt sind, okay? Er stirbt am Kreuz für uns. Und wir nehmen die Gnade an, wir nehmen die Vergebung an und dann sagen wir, ja Gott, das war ganz toll, aber hier hast du nochmal 10 Cent. Meine Gerechtigkeit. Genau das tun wir jeden Sonntag fast. Ne? Wir nehmen die Gnade an, dann wollen wir noch was dazu tun von uns. Nicht? Gott, ich bin ja auch noch gut. Ne? Du hast mir vergeben, aber ich habe ja noch was vor. Nimm nochmal 10 Cent. Wie billig ist das denn, bitteschön? Das ist eine Beleidigung für Gott. Wenn du versuchst, mit deinen eigenen Werken irgendwie noch gerecht zu werden, das ist eine Beleidigung für Gott. Du kannst Gott nichts bezahlen. Du kannst nicht gut genug sein für Gott. Weißt du, er hat alles bezahlt in Jesus Christus. Ja, Vogel, friss oder stirb. Nimm Jesus oder sonst stirbst du. Für ewig. Amen. Ich hoffe, dass du heute in die Freiheit gekommen bist oder noch kommst, gleich beim Gebet. Amen. Und dieses Prinzip, das ich euch beigebracht habe soeben, gilt auch für alles andere, für Wunder, für Zeichen, für Segnungen, für Salbung, für alles, was du haben willst. Alle Geschenke, die Gott für dich hat, kannst du versuchen auf der, ne, ich muss mich anstrengen, Ebene zu erlangen oder aber auf der Gnadenebene. Gott, ich habe nichts vorzuweisen, aber ich habe eine Beziehung zu dir. Und aus der Beziehung kannst du nehmen. Ja? Jesus ist voller Gnade, voller Wahrheit, voller Heilung, voller Erbarmen, voller Liebe, voller Kraft. Er ist die Fülle Gottes. Und wenn du zu ihm kommst, kannst du aus seiner Fülle nehmen. Gnade um Gnade um Gnade. Halleluja. Ich glaube, dass einige von euch heute Abend rausgehen werden und sagen werden, hey, ich bin befreit. Ich hoffe. Und wenn du befreit bist und wenn du auf der Grundlage der Gerechtigkeit stehst, dann kannst du ganz einfach Gnade empfangen. Wisst ihr, was der Schreiber des Hebräerbriefs uns sagt? Wir sollen los sein vom bösen Gewissen. Es gibt so ein Gewissen, das klagt uns immer wieder an. Und wir müssen uns lösen vom bösen Gewissen. Aber ich habe doch gesündigt. Jawohl, hast du. Du hast den Tod verdient. Du hast die Hölle verdient. Aber Jesus, du hast eine Beziehung zu Jesus, zum Buchhalter. Und Jesus bucht die Sünde nicht ein und die Gerechtigkeit bucht da rein. Er rechnet die Sünde einfach nicht mehr an. Halleluja. Halleluja. Amen. So, 2 Dinge, die wir jetzt machen wollen. Erstens, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, bist irgendwie hier hingeschleppt worden, irgendjemand dich hingezerrt, widerwillig bist du gekommen, willkommen. Halleluja. Ja. Aber du kennst Jesus noch nicht. Und du bist irgendwie noch unter dem Gesetz oder du willst Jesus kennen. Ich sage dir, der einzige Weg, die Gerechtigkeit zu finden vor Gott, ist durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Einzige, der gerecht machen kann. So. Und diesen Jesus kann ich dir empfehlen anzunehmen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, heute Abend. Wir dürfen die Augen kurz schließen, alle gemeinsam. Schließ mal die Augen bitte. Wer es nicht ganz so religiös mag, lass die Augen auf, schau an die Decke. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich will dich fragen, woher beziehst du deine Gerechtigkeit? Warum sollte Gott sagen, komm zu mir in den Himmel? Warum sollte er dich reinlassen? Weil du Werke hast? Du kannst Gott nichts vorweisen, nichts. Nichts ist gut genug für Gott. Aber er sagt, ich habe alles bezahlt. Ich habe meinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für dich sterben lassen. Und er hat die Sünden der ganzen Menschheit für immer bezahlt. Hebräer 10, 27 sagt uns, denn mit einem Opfer hat er, Christus, für immer die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Wow. Durch den Tod Jesu am Kreuz sind die Gläubigen nicht nur für ein bisschen, für immer vollkommen gemacht worden. Wow. Wenn du sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen, dann will ich gern mit dir beten. Du darfst jetzt die Hand heben, ich werde mit dir beten. Ganz egal, wo du sitzt. Dankeschön da vorne einmal, danke. Der Herr segne dich. Noch jemand? Du sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will die Gerechtigkeit haben, die nur er geben kann. Dankeschön, da hinten nochmal. Noch jemand? Danke da vorne, der Herr segne dich. Halleluja, noch jemand? Danke, Jesus. Wir haben drei Personen gehabt, die sich getraut haben, ihre Hand zu heben. Andere machen es im Herzen, danke, Jesus. Lasst uns gemeinsam beten. Ich möchte euch alle ermutigen, betet bitte mit. Helft den Leuten, die sich gemeldet haben. Lasst uns klar und deutlich beten. Sag mal, Jesus Christus. Komm und sag es. Sag, Jesus Christus. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, vergib mir bitte meine Sünde. Ich wende mich ab von der Sünde. Und ich bekenne, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein Erretter. In Jesu Namen bete ich. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus.